Und jetzt kommt Werbung.
Katrin, eine Frage. Wie stehst du so zu Kürbissen?
Wie meinst du das jetzt, so ästhetisch betrachtet? Was ist das für eine geile Frage?
Nein, ich meinte so als Gemüse.
Also Top-Herbstgemüse, reich an Beta-Carotin, viel Vitamin C drin, dass das Immunsystem stärkt und entzündungshemmend wirkt. Warum fragst du?
Also erstmal danke, liebes Lehrerkind, für diese lehrreiche Randinfo. Nee, ich frage, weil ich den geschmacklich so top finde, nur das Schnippeln nervt so ein bisschen.
Das verstehe ich total, das geht mir natürlich genauso. Bei mir ist es aber eher, dass ich auch gern total kreativ mit diesem Gemüse wäre, aber dann doch immer wieder bei der Good Old Suppe lande. Das ist ein bisschen schade.
Ja, aber da kann man ja Abhilfe schaffen mit HelloFresh und unserem Code STARK. Da kannst du und ihr natürlich auch, liebe HörerInnen, unkompliziert aus über 60 Rezepten auswählen und euch inspirieren lassen. Gerade habe ich mir zum Beispiel Gnocchi mit Ofenkürbis und Kräuterschmand bestellt.
Und was müsst ihr tun, um was Leckeres, Herbstliches auszuprobieren? Nicht alle 60 Rezepte sind ja mit Kürbis, aber schaut einfach mal auf hellofresh.de/stark rein. Den Code STARK gebt ihr dann ein und einfach mal loslegen. Als neue oder ehemalige KundInnen in Deutschland könnt ihr bis zu 120 Euro sparen.
NeukundInnen erhalten sogar für ein Jahr ein gratis Extra, zum Beispiel ein Dessert oder ein Snack in jeder bestellten Box.
Wir packen euch die Infos natürlich auch nochmal in die Shownotes.
Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Starke Frauen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Mein Name ist Katrin Jakob und an meiner Seite ist heute nicht meine Podcast-Partnerin seit Folge 1 Kim Seidler. Aber ich bin nicht allein, denn ich habe jemanden eingeladen, die ihr als aufmerksame Hörerin dieses Podcasts vielleicht wiedererkennt. Und zwar aus Folge 150, ist eine Weile her. Es ist die Schriftstellerin, Drehbuch- und Hörspielautorin Anne Kessel. Liebe Anne, wie schön, dass du uns bzw. mich mal wieder besuchst bei Starke Frauen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich erneut hier sein darf. Dankeschön.
Letztes Mal hast du dich aus München zugeschaltet, aber du bist wieder in deine alte Heimat gezogen. Ist doch so, ne?
Wo erwischt das ist dich richtig. Gerade? Das ist richtig. Ich bin im Rheinland. Ich bin in der Nähe von Bonn, in meiner alten und sehr geliebten Heimat.
Ich liebe diesen Dialekt und verzeiht's mir und euch da draußen, vor allem auch den ich möchte, dass ihr da draußen uns jetzt schon verzeiht, wenn wir da ab und zu mal reindriften. Es liegt einfach in der Natur dieser Liebe, die ich habe fürs Rheinland und tu dir keinen Zwang an, wenn du mal in deinen Heimatdialekt abdriftest. Also ich finde das ganz super.
Wunderbar, schön, weiß ich Bescheid, aber ich versuche das mal mit Hochdeutsch jetzt weiter. Ich gebe mir Mühe.
Ich bemühe mich auch. Für all jene, die Folge 150 über die Piraten Anne Bonny nicht gehört haben, zu der du ein Hörspiel-Drehbuch geschrieben hast. Und ich habe es mir nochmal angehört und habe so gemerkt, wie Fan ich war von diesem Kino für die Ohren, wie fantastisch sich das anhörte und du hattest ja auch berichtet, dass es eigentlich auch ein Drehbuch für den Film werden sollte und dann nichts daraus wurde, unter anderem aus Kostengründen, weil natürlich sowas visuell darzustellen nochmal ein bisschen mehr kostet, als ein Hörspiel zu machen, aber du hast wieder ein neues, und es ist da ganz fantastisch gelungen und du hast es wieder gemacht, du hast dir eine tolle Figur rausgesucht und hast dazu ein Hörspiel verfasst, über das wir gleich sprechen und natürlich über diese Hauptfigur, aber zunächst einmal, liebe Anne, wollen wir dich etwas besser kennenlernen, bitte stell dich doch einmal unseren HörerInnen vor, wer bist du und was machst du, beziehungsweise was erzählst du fremden Menschen, was du machst so beruflich?
Mein Name ist Anne Kessel und ich bin professionelle Geschichtenerzählerin. Du hast mich ja gerade schon freundlich vorgestellt, das stimmt alles. Ich bin Schriftstellerin, Drehbuch- und Hörspielautorin. Das heißt, ich darf Geschichten erzählen für die unterschiedlichsten Medien, für die unterschiedlichsten Formate. Ich habe aber auch was Richtiges gelernt. Ich war zuerst an der Universität zu Köln und habe Germanistik und Philosophie studiert und bin nach meinem Abschluss nach München gegangen, an die Filmhochschule, an die Hochschule für Fernsehen und Film München und habe dort Drehbuch studiert, auch einen Abschluss gemacht. Und seitdem darf ich professionell Geschichten erzählen und ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Und das ist zauberhaft, das ist wunderschön. Ich freue mich da jeden Tag drüber, dass ich das machen darf.
Es hört sich auch fantastisch an. Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen neidisch. Wenn man das wirklich beruflich machen und auch davon leben kann, ist das wirklich ganz, ganz fantastisch. Dafür auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Jede Person, jede Frau natürlich und auch hier und da haben wir auch schon mal eine sehr, sehr junge und Mädchen vorgestellt. Da fangen wir immer an in der Kindheit, weil wir wissen wollen, wie werden diese Personen zu starken Frauen? Wenn du ein bisschen teilen magst, wie bist du so aufgewachsen und was haben dir so deine Eltern als Rollenvorbilder vorgelebt und auch mitgegeben?
Mhm. Wie bin ich aufgewachsen? Glücklich und auch jetzt im Nachhinein, wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet, umso dankbarer. Ich hatte und habe starke Frauen in meiner Familie und das ist ein großes Glück. Die konnte ich mir zu Vorbildern nehmen, da konnte ich mir ein bisschen was abschauen. Das ist immer noch meine Mutter. Und das waren meine Großmutter und meine Großtante. Und das waren wirklich starke Persönlichkeiten und starke Frauen, weil gerade für die Generation meiner Großmutter und meiner Großtante war es nicht unbedingt selbstverständlich, dass Frauen berufstätig waren und selbstständig im Sinne von unabhängig, dass die auch beide einen Beruf ausgeübt haben, den sie geliebt haben, den sie gewollt hatten. Also die durften machen, was sie sich gewünscht hatten. Die durften sich ja beruflich ausleben. Und nochmal, das war für die damalige Generation, glaube ich, wirklich keine Selbstverständlichkeit. Und wie gesagt, im Nachhinein betrachtet, was einem so als Kind als Selbstverständlichkeit irgendwie vorkommt, das war es nicht. Und das war toll, da konnte ich mir viel abgucken. Also auch sowas wie, dass man im besten Fall weiß, was man möchte, den Weg dorthin findet und noch Unterstützung bekommt. Und die habe ich von meiner Familie immer bekommen bis heute. Und an dieser Stelle vielen Dank dafür.
Das beantwortet fast, das ist wirklich schön, dass du das sagst. Es beantwortet auch fast die zweite Frage, ne? Welche Vorbilder hattest du? Vor allem weibliche Vorbilder, das hast du ja schon gesagt. Gab es noch irgendjemanden Berühmten, der da so dazu kam, wo du gesagt hast, da will ich auch so beruflich hin oder in die Schauspielerei oder irgendwas, was sozusagen den Weg ebnet, auch beruflich?
Also eine Frau, die mir beruflich sehr imponiert, ist Shonda Rhimes. Das ist eine fantastische Kollegin. Die Frau ist Multitalent, sie ist Drehbuchautorin, sie ist Creator, sie ist Produzentin. Vielleicht sagt nicht allen Menschen der Name Shonda Rhimes was, aber das, was sie gemacht hat, werden viele Leute kennen. Unter anderem, ich nenne jetzt einfach nur mal so einen Dauerbrenner wie Grey's Anatomy. Also das ist nur ein Werk von vielen, die Shonda Rhimes, die wir Shonda Rhimes verdanken. Ich glaube, so muss man sagen. Also insofern, das ist eine ganz tolle, starke Vorbildfrau für mich, gerade auch in meinem Beruf.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Film- und Fernsehberuf ist nach wie vor sehr, sehr männlich geprägt, auch wenn es so um erfolgreichere DrehbuchautorInnen geht. Wir kennen sicherlich auch den Fall Annika Decker, die sich da nochmal angelegt hat auch und ihre Rechte nochmal eingefordert hat. Ne, Grüße gehen raus. Also das ist, glaube ich, auch etwas oder eine Frau und auch Vorbilder, die man in der Branche hat, an denen man sich dann gerne festhält und sagt, okay, der eifere ich nach. Es gibt natürlich auch fantastische Männer, denen man nacheifern möchte. So ist es ja nicht. Ne? Aber gerade in der Filmbranche ist es, glaube ich, nochmal sehr, sehr viel härter und sehr, sehr männlich geprägt. Jetzt sind wir schon so bei den Vorbildern. Kleines Kontrastprogramm jetzt zu deinen Figuren, die du dir ausgesucht hast. Letztes Mal ging es um Anne Bonny, also jetzt insbesondere diese beiden Hörspiele, die ich angesprochen habe. die es ja wirklich gab und die im 17. Jahrhundert, korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, ein wirklich wildes Leben in der karibischen See geführt hat.
Anfang 18. Jahrhundert, aber das
okay.
sind Details.
Okay, danke für die Berichtigung. Sie ist auf jeden Fall eine sehr viel jüngere Figur als die, zu der wir jetzt gleich kommen. Aber Anne Bonny hat mich wirklich auch beeindruckt, die Piratin, die auch die freie Liebe lebte mit Männern, mit Frauen. Und ich habe ja damals schon sehr, sehr über diesen Hörspiel-Podcast geschwärmt. Es ging sehr brutal zu. Wir haben ja auch ein bisschen über diese Brutalität gesprochen. Da werden wir sicherlich gleich auch noch zukommen. Heute geht es um eine Frau, die einige Jahrhunderte zuvor ihr Schwert gegen die römischen Besatzer erhob. Die Keltenkönigin Boudica, zu der du ja ebenfalls das Buch eben geschrieben hast zum Hörspiel-Podcast. Vielleicht mal so allgemein gefragt, was interessiert dich an diesen historischen Frauenfiguren?
Also Anne Bonny hatte ich ja erzählt, da bin ich ja zufällig drauf gestoßen. Also ich habe mich über Piraten schlau gemacht, weil das ist einfach ein schönes Thema, da recherchiert man gern. Und in irgendeinem Nebensatz tauchte dann Anne Bonny, die Piratin, auf und ich war völlig überrascht. Es gab eine Piratin. So, und Boudica habe ich quasi ein bisschen zielgerichteter gesucht. Boudica kam jetzt nicht zufällig zu mir, sondern durch den großen positiven Zuspruch, den der WDR und ich bekommen haben für Anne Bonny, lag es natürlich nahe, dass wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, können wir nicht auch eine andere starke historische Frauenfigur in einer mehrteiligen Abenteuer-Hörspielserie erzählen. Und dann habe ich mich halt ein bisschen auf die Suche gemacht. Und da gab es einige Kandidatinnen und dann haben wir uns, der WDR und ich, uns dann letztendlich für Boudica entschieden. Also da habe ich quasi ein bisschen zielgerichteter mich durch die Geschichte gepflügt und mal recherchiert, was gab es denn für tolle, real existente Frauenfiguren. Mhm. In den letzten, bei Boudica kann man das wirklich sagen, 2000 Jahren.
Genau. Das wäre nämlich auch meine Frage vor 2000 Jahren. Ich meine, da war die Geschichtsschreibung ja noch nicht so weit, dass man da irgendwie schön mal in den üblichen Geschichtsbüchern blättert und dann findet man da zuhauf etwas. Was weiß man denn über diese Figur? Oder was wusstest du? Und dann natürlich auch gleich die Anschlussfrage, wie entsteht dann so ein Hörspiel? Ne? Wie bist du da vorgegangen oder ihr?
Ja, also konkret zu Boudica, sie hat vor circa, man weiß es ja gar nicht genau, aber vor circa 2000 Jahren gelebt. Da ist die Quellenlage natürlich sehr überschaubar. Also es sind faktisch zwei Quellen, die uns bis heute erhalten geblieben sind. Das sind die beiden römischen Historiker Tacitus und Cassius Dio. So, es gibt keine originären britischen Quellen, schlicht und ergreifend, weil die Kelten zur damaligen Zeit gar kein Schriftvolk waren. Jetzt hat man zwei Quellen von Römern. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil die werden wohl parteiisch eingefärbt sein, sage ich mal vorsichtig. Und auch diese beiden Quellen, es gibt Übereinstimmung, aber es gibt durchaus auch Differenzen. Die sind sich nicht in allem einig. Und ich gebe es zu, ich habe sie auch nicht im lateinischen Original gelesen, sondern ich habe auf eine deutsche Übersetzung zurückgreifen dürfen. Ja, ich weiß, ich habe das große Latinum, das ist aber schon sehr lange her und für flüssiges Lateinlesen reicht es wirklich gar nicht mehr. Und dann pickt man sich halt die Sachen raus, wo zumindest die beiden Quellen Übereinstimmung zeigen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit dann doch recht groß, dass da was dran sein könnte. Und man muss ja auch ehrlich sein, meine Hörspielserien, das sind ja keine Reportagen, das sind keine Dokumentarformate. Das sind Fiction-Podcasts, das sind fiktionalisierte Erzählungen. Und natürlich haben wir den Anspruch, wir, das sind der WDR und ich, dass da schon eine gewisse Faktentreue vorherrscht. Aber die Lücken, die es in der Quellenlage gibt, und die gab es bei Boudica und die gab es aber auch bei Anne Bonny, die Lücken darf ich dann auffüllen mit meiner Fantasie, mit meiner Vision, wie man diese Geschichte irgendwie unterhaltsam und spannend erzählen kann, aber auch noch in einem plausiblen Rahmen. Also ich lese mir ganz viel an und versuche, den historischen Kontext zu verstehen, in dem die jeweilige Figur gelebt hat Und dann nehme ich das, wo man relativ sicher sein kann, dass es so gewesen ist. Und die Lücken dazwischen darf ich mit meiner Fantasie auffüllen. Und im besten Fall ergibt das dann ein total stimmiges Gesamtbild über jeweils 8 Folgen Hörspielserie.
Auch da ist es wieder ein Feuerwerk für die Ohren. Es ist schon auch natürlich viel Schlacht, also ne, schon mal jetzt so als, als Spoiler, weil Boudica eben auch für einen Aufstand bekannt ist, zu dem wir gleich kommen. Vielleicht bevor wir zu diesen Lücken kommen, ne, ist auch eine natürlich eine Familiengeschichte dahinter und natürlich kommen Götter vor und also ne, ihr spielt ja auch mit Stimmen und sozusagen Rufen der Götter und so weiter. Man hat aber wirklich das Gefühl, man ist wieder dabei und wie die Kriegsbemalung aussieht, das wird sehr gut beschrieben. Aber nochmal ganz zurück vielleicht zu den Basics. Wir sind in Britannien, also im heutigen Großbritannien. Mhm. Die Kelten sind kein Schriftvolk. Was ist das für ein Volk? Was macht die aus? Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet mit den Göttern, aber genau. Was macht die Kelten aus?
Die Kelten machte zur damaligen Zeit aus, dass es gar nicht die Kelten gab. Also auf der Insel, die wir jetzt als Großbritannien, als Vereinigtes Königreich kennen, gab es viele unterschiedliche keltische Stämme. Und das ist ja auch, wenn man sich vielleicht fragt, was macht Boudica vielleicht irgendwie zu einer Vorbildfigur? Da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen, ob sie das wirklich leisten kann, eine wirkliche Vorbildfigur zu sein. Aber das kann man ihr, glaube ich, zugute halten, dass sie in diesem Kampf gegen die römischen Besatzer, weil das Römische Reich versuchte, sich Britannien einzuverleiben und es war eine römische Besatzung, anders kann man das nicht sagen. Und die Kelten oder nicht die Kelten, Boudica, die Königin der Ikener, hat es geschafft, mehrere keltische Stämme, die zum Teil untereinander auch verfeindet und zerstritten waren, zusammenzuführen. Und zwar hinter ihrer Idee, wir treiben die Römer zurück ins Meer und schicken sie zurück dahin, wo sie hergekommen sind. Mhm. Und weil du auch eben schon die Gewalt angesprochen hast, auch hier der dringende Spoiler. Also wer Anne Bonny schon brutal fand, muss bei Boudica vielleicht an einer Stelle besonders trocken schlucken, weil das klingt immer so hart, wenn man das sagt, der erzählerische Motor. Aber es ist ja auch ein wirklicher Schicksalsschlag. Also das, warum Boudica sich überhaupt erhebt und mit einem Furor, mit einem Zorn gegen die Römer kämpft, ist, dass ihre beiden Töchter vergewaltigt werden. Also sie, Boudica, muss das mit ansehen. Sie wird gefesselt, sie wird gegeißelt und muss dabei sein und erleben, wie ihre beiden minderjährigen Töchter auf grausamste und brutalste Weise geschändet werden. Und das ist für sie hinterher der Motor zu sagen, dieses Unrecht lasse ich nicht gelten. Und es ist ein Rachefeldzug, den Boudica dann anzettelt. Und sie hinterlässt ja auch im wahrsten Wortsinn verbrannte Erde. Mhm. Also es ist gerade diese Szene, wo wir uns natürlich entschlossen haben, man geht in sowas spät rein und auch früh wieder raus. Aber das ist grausam. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja.
Da ist ja auch also die Mutter in ihr, ne? Also auch eine unglaublich starke Muttergefühle, die da hochkommen. Dazu kommt auch noch, vorher ist der Ehemann getötet worden, ne? Also der König, und sie hat dann, und das ist ja auch eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, korrigier mich, dass jetzt auf einmal so ein Volk wie die Ikener eine Königin haben und das eigentlich, so ist es zumindest rübergekommen in dem Hörspiel, gar nicht so ungewöhnlich finden. Die Römer hingegen schon. Diese Arroganz der Römer, die dazu gehört natürlich auch das Patriarchat und diese Gewalt an Frauen und das nicht ernst nehmen und so weiter. Zwischendurch dann hört man immer so die loslaufen und zurückkommen mit den neuesten Neuigkeiten, die Adjutanten oder wie auch immer die heißen, die dann sagen, oh, da ist aber und die sieht aber furchteinflößend aus und die schwingt ein Schwert. Also da ist schon durchaus Respekt dafür da. Aber die Römer, die da was zu sagen haben, die lachen sich eigentlich mehr oder weniger nur kaputt. Das ist schon auch interessant beschrieben, wie sehr diese Königin verehrt wird von ihrem Volk. Und klar, da ist diese Wut da. Und man könnte jetzt meinen, die Wut und der Zorn macht sie blind für alles drumherum. Aber sie beweist ja auch, und das hast du ja vorhin gesagt, ein immens hohes diplomatisches Geschick, auch Leute zu überzeugen. Also sie ist ja durchaus Rache hin oder her auch in der Lage. Und ne, also das eine ist, Rache zu üben an dem, was ihren Töchtern angetan ist. Aber das andere ist auch, diese römische Besatzung loszuwerden und das Volk zu befreien. Ne? Und Freiheit oder Tod, das ist sozusagen, damit zieht sie los und sagt, komme was wolle, wir kämpfen hier bis zum Umfallen, weil es gibt keine andere Wahl, als die irgendwie loszuwerden. Ne? Das hat mich schon auch sehr beeindruckt, wie sie vorgeht und auch wie sie geliebt wird von ihrem Volk, also dieser Zuspruch, den sie bekommt und wie sie das schafft, die anderen zu überzeugen. So. Und wie hast du die Figuren, also das ist ja unglaublich komplex, ne? Wie habe ich mir das vorzustellen in so einem Writer's Room? Bist du da ganz alleine und pinnst dann so deine Post-its von rechts nach links und wie zeichnest du diese Figur, von der du erstmal so ein paar Eckdaten, Basics hast und so, wie näherst du dich so dieser, also erstmal Boudica und dann kommen wir zu den Post-its, aber wie hast du dich dieser Figur genähert?
Ja, also erstmal sich, ich sag mal, Wissen drauf schaffen. Alles, was man über Boudica im Abstand jetzt von 2000 Jahren überhaupt noch irgendwie erfahren kann, dann sich schlau machen zum historischen Kontext. Also wie war das denn damals? Also Römisches Reich und Britannien und die Kelten, also die Inselkelten, weil das sind ganz andere Kelten als die Festlandkelten. Und dann recherchiert man sich da in so eine Epoche und in so eine Zeit und in so eine Atmosphäre, in so ein Milieu, sag ich mal, recherchiert man sich irgendwie rein. Und also ein Writer's Room gab es für Boudica nicht. Das bin ich. Das mache ich mit mir selber aus und verbringe dann einfach sehr viel Zeit mit diesen Figuren. Und natürlich muss man überlegen, oder ich stand vor der Herausforderung, also es ist ein Hörspiel. Ich bin ja auch Drehbuchautorin, da kann ich Informationen auch rein visuell transportieren. Geht beim Hörspiel nicht. Und was man natürlich verhindern möchte, sind die sogenannten Erklärbär-Dialoge, dass halt alles wirklich so wahnsinnig explizit ausgesprochen wird. Das ist unsexy. Das heißt, ich stehe vor der Herausforderung, irgendwie das, in Bayern sagt man geschmeidig, zu erzählen, dass es nicht so on the nose ist, aber man trotzdem irgendwie beim Zuhörenden Kopfkinobilder vom inneren Auge erzeugt. Und man kann das machen, indem man eine Figur beispielsweise Tagebuch schreiben lässt, weil man will ja nicht, dass die permanent mit sich selber redet, sondern dann schreibt sie Tagebuch. Ging halt bei Boudica nicht. Die konnte nicht schreiben. Und dann braucht man, dramaturgisch nennt man das ein sogenanntes Ohr. Also dann braucht sie einfach einen besten Freund beispielsweise, dem sie ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Wünsche, ihre Träume, das, was sie im Innersten bewegt, erzählen kann. Und da habe ich zwei sogenannte Helferfiguren erfunden, die sind nicht belegt. Aber es hätte sie absolut so geben können. Und wer das Hörspiel gehört hat, wird die Namen kennen. Das sind Kian und Nielgis. Also Kian ist ihr allerbester Freund, wo es ja auch das ist so ein leichter Love-Interest-Plot, der sich da durchzieht. Und Nielgis ist, weil du eben die Götter schon angesprochen hast, das ist quasi ein Druide. Und die Druiden galten ja quasi als die die mystische Verbindung zwischen Menschenwelt und Götterwelt, also so eine Art Sprachrohr für den göttlichen Willen. Und das war insofern auch schwierig. Ich habe mit meiner Redakteurin vom WDR viele sehr tiefgehende, konstruktive, aber auch wirklich nicht ganz einfache Gespräche geführt, weil es war für uns wichtig. Wir wollten Boudica erzählen. Das ist eine starke Frauenfigur. Aber das war ein Tanz auf der Rasierklinge, weil so eine Figur, wir haben eben schon so Schlagworte wie Rache und Vergeltung genommen. Man will ja, dass die im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ich sag mal, sympathisch bleibt. Oder zumindest, dass wir die Hörende nicht verlieren. Also wenn man einfach das Gefühl hat, das ist eine rachsüchtige Frau, die über Leichen geht, die kein Gewissen hat, die nicht mit sich kämpft und struggelt, dann verliert man die emotionale Anknüpfung an diese Figur. Und da war es natürlich gut, eine Helferfigur zu haben wie Njelges. Der ist ja auch so eine Art Verführer. Also das ist ja fast schon so eine Mephisto-Figur. Der flüstert ihr ja Sachen ein. Und also ich zumindest kann das sehr gut nachvollziehen. Boudica spürt ja auch, sie hat ja 3 Städte niedergebrannt. 3. Ja. Und Colchester war die erste. Und dann, die kommen mit dem Leben davon. Die radieren diese römische Siedlung aus und sie bekommen Zulauf von weiteren keltischen Stämmen. Und Boudica spürt eine Macht. Sie gewinnt an Macht, sie gewinnt an Einfluss. Und das ist natürlich verführerisch, wenn man merkt irgendwie, dass man Einfluss auf tausende Menschen hat, die einem folgen, die daraufhin dann auch übrigens London, also das heutige London damals, die Vorgängersiedlung von London niederbrennen. Und Njelges ist eine Figur, die flüstert ihr das ein und das wäre sie wie ein Gefäß der Götter und das ist ihre Bestimmung und der treibt sie so zu dieser dunklen Seite, wohingegen ihr bester Freund Kian ihr Gewissen, ihr gutes Gewissen ist. Also es ist so wie das Teufelchen und das Engelchen, das man auf der Schulter sitzen hat. Und so habe ich zumindest versucht, auch eine innere Zerrissenheit dieser Figur deutlich zu machen im Hörspiel. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist.
Das auf jeden Fall, als es nämlich einmal darum geht, ne, das Feuer zu zünden und dann wird klar, wenn du das jetzt machst, dann kommen auch Kinder zu Schaden, ne? Nicht nur zu Schaden, du wirst sie töten. Und da merkt man ja auch, ihre beiden Helferfiguren sind ja da und der eine sagt, das kannst du nicht machen und der andere, willst du, dass die heranwachsen und Vergeltung wollen, weil später werden sie uns töten. Also diese Dreiecksbeziehung wird da deutlich und sie da so in der Mitte. Mhm. Also will sagen, es ist dir sehr gut gelungen. Ich hab auch natürlich gekämpft mit mir, finde ich sie sympathisch oder nicht, aber ich habe natürlich auch diese Wut gespürt und natürlich sind die Römer auch so ultimativ unsympathisch dargestellt, dass man die natürlich nur für Arschlöcher halten kann und dann denkt man so, warte du mal ab. Wenn die alle Völker vereinigt und ihr werdet das schon sehen, leider ist es ja dann doch nicht so dazu gekommen. Viel mehr will ich jetzt auch nicht dazu sagen. Nichtsdestotrotz ist das ja eine Frau, eine Königin, auch dieser Aufstand, ein geschichtliches Ereignis, das ja bis heute, ich will nicht sagen gefeiert wird, aber von großer Bedeutung ist auch natürlich für die Geschichtsschreibung auch des Landes Großbritannien, die sich natürlich, das sich einreiht in alles wird festgehalten, was gegen die Römer ging, so nach dem Motto, so wir haben es euch gezeigt und es war auch noch so eine Frau, ha, wir können das auch. Und das fand ich schon bemerkenswert. So, ich hatte von Boudica noch nie was gehört, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich nicht in Großbritannien aufgewachsen und geboren bin, aber das scheint ja wirklich auch ein Riesending gewesen zu sein. Ne?
Also ich glaube, in Großbritannien ist Boudica, also bekannter auf jeden Fall, aber ich glaube, da ist das wirklich jedem Kind, ist diese Frau ein Begriff. Also Boudica ist so eine Art Nationalheldin, glaube ich, kann man fast schon sagen. Und ich war nicht vor Ort, aber es gibt tolle Fotos im Internet. Es gibt ja auch eine große Bronzestatue, die Boudica auf einem Streitwagen zeigt mit ihren beiden Töchtern, die steht wohl an der Westminster Bridge. Und das ist ja, das ist ein richtiges, das ist ein Denkmal. Das ist ein Nationaldenkmal. Also Boudicca ist schon, glaube ich, für Großbritannien eine ganz wichtige Figur in ihrer Historie.
Ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Ich bin nicht so tief abgetaucht wie du, aber ich fand es dann schon auch bemerkenswert, diese Figur, wie sie auch popkulturell durchaus von Interesse ist, in Videospielen und in Comics eine Rolle spielt. Und von diesem Denkmal habe ich auch gelesen. Ich habe selber, ist mir nie aufgefallen, beziehungsweise ich bin da nie extra hin und dachte, das ist jetzt so ein Landmark, was ich mir in London mal anschauen sollte. Aber natürlich auch die Deutung drumherum, ne, feministische Figur, also Aufbegehren gegen ja nicht nur die Römer, sondern auch gegen Männer, weil das war ja alles ein Männervolk da, beziehungsweise die Krieger. Und es wird ja auch so, ne, du hast das ja auch so beschrieben, wie sie ja nicht nur dann Boudicca führt Männer an, sondern da sind ja alle irgendwie dabei, ne? Die reisen ja quasi mit Kind und Kegel an, so. Und auch die Töchter, die ja noch auch stimmlich sehr, sehr jung sein müssen, auf die Frage, ob sie, so nach dem Motto, ob sie lieber hier sitzen und warten wollen oder ob sie mitkämpfen, antworten sie, natürlich wollen sie kämpfen. Die sind ja auch so ein bisschen von dem Druiden so angefixt, so, die haben auch Bock. Das ist bemerkenswert, wie sie so das komplette Volk vereint und alle wollen mithelfen. So, ne? Was würdest du sagen, haben Anne Bonny und, das ist jetzt vielleicht auch eine rhetorische Frage, ne? Aber was haben Anne Bonny und Boudicca gemeinsam?
Also, es gab sie beide wirklich. Ich habe mir die nicht ausgedacht. Das sind zwei Frauen, die wirklich gelebt haben. Das ist verbrieft, faktisch. Dann sind es zwei Frauen, die im Kontext ihrer damaligen Zeit etwas Außergewöhnliches geleistet haben, wenn man das so sagen kann. Also über Boudicca haben wir jetzt schon gesprochen, das Aufbegehren, den Widerstand, das Kämpfen gegen ein Unrecht. Anne Bonny war Piratin in einer Zeit, wo es Piratinnen also zumindest nicht offen gab. Und sie hat das ja zuerst auch kaschieren müssen. Sie hat sich ja in Männerkleidung erst an Bord geschlichen. Nach ihrer, ich sag mal, Enttarnung durfte sie oder konnte sie aber frei als Frau Piratin sein und durch die Karibik schippern. Und das war wirklich außergewöhnlich für die damalige Zeit. Und machen wir uns bitte nichts vor, es sind beides Frauen, die gemordet haben. Also das haben sie auch gemeinsam. Und da ist wieder die Frage, wie sehr taugen sie zum Vorbild? Aber ich glaube, wenn man sich das klar macht, dass die auch, also Anne Bonny hat geplündert und geraubt, beide haben gemordet, Anne Bonny und Boudicca, aber wenn man sich das klar macht, dass das eben nicht nur, ich sag mal, Heldinnen sind, sondern Opfer und Täterinnen zugleich, also wenn man diese Figuren irgendwie, oder nicht Figuren, das waren real existierende Frauen, wenn man die als komplexe Charaktere betrachtet, glaube ich, läuft man auch nicht Gefahr, die nur noch als coole, unterhaltsame Hörspielheldinnen zu sehen. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen. Das wäre mir wichtig.
Ja, am Ende ist es ja auch nicht so, als wären sie, also sie kommen einem am Ende dann doch noch mal wieder näher, weil es eben dann auch Menschen sind, die auch Übermenschliches zum Teil geleistet haben, ne? Frauen, die auch Mütter waren und die natürlich auch am Ende weinen, ja, und natürlich auch verlieren dann. Und in diesem Verlieren dann doch wieder auch klar ist, oder in mir selber kam dann so auf, oh, ich hätte so gern gehabt, dass das die Frauen geschafft hätten gegen die Arschloch-Römer. Es ist nicht so, weil du musstest dich ja nun wirklich an die Geschichtsschreibung halten, aber allein deswegen, ja. Und am Ende kam wieder so dieses Frauensolidaritätsding in mir hoch, glaube ich, dass ich dachte, oh, zwischendrin war es mir zu, wirklich sehr, sehr zu brutal ist. Man ist wirklich mit auf dem Schlachtfeld. Man kann es nicht anders sagen. Man hört es einfach. Und auch wie die Töne so sind, ne, auch jetzt Spoiler schon mal, das geht einem schon wirklich nah. Und am Ende will man eigentlich doch, dass sie gewinnt? Und man ist dann doch wieder an der Seite einer Frau und nicht unbedingt an der Seite einer Mörderin. Und das gelingt dann am Ende schon. Ich finde übrigens auch beide, so wie du sie gezeichnet hast, sind es auch Frauen, die sexuell selbstbestimmt sind. Zumindest bei Anne Bonny ist die Bisexualität ein Thema. Aber auch wie Boudica ist jetzt nicht das ganz große Thema, ne? Aber wie sie, es gibt eine Liebesszene zwischen den Eheleuten und da macht sie klar, also wir haben hier nur was miteinander, wenn ich das will und nicht, wenn du das willst. Fand ich auch nochmal bemerkenswert. Und ich habe beide dann am Ende doch gern gehabt. Geliebt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall dann mitgefiebert und wollte sie auf jeden Fall mögen. Bei aller Brutalität wollte ich auf jeden Fall verhindern, dass sie als Verliererin hervorgehen. Aber jetzt will ich auch nicht immer auf dem Verlieren rumreiten, sondern tatsächlich nochmal zu dem Vorbildcharakter kommen. Da ist ja wirklich auch sehr, sehr viel auch noch an Interpretation im Nachhinein geschehen. Und du hast sie ja sicherlich auch aus den Gründen hervorgenommen, weil sie eben etwas Besonderes sind. Es gab viele männliche Krieger natürlich, die auch brutal waren und die man vielleicht auch gemocht hätte in so einem Hörspiel. Aber für dich ganz persönlich, was nimmst du so auch aus der Arbeit und der Beschäftigung mit dieser Figur Boudica an Vorbildfunktion mit, auch was man vielleicht aus der heutigen Zeit so betrachten kann?
Naja, Boudica ist eine ganz klare Führungspersönlichkeit. Mhm. Und das ist ja auch nicht jedem gegeben. Und das finde ich wirklich stark an dieser Figur. Also sie könnte ja auch Unrecht, ich sag mal, einfach erleiden und hinnehmen. Aber sie ist eine Führungspersönlichkeit. Sie hat einen Plan. Sie vereint hinter sich und hinter ihrer Idee und hinter ihrem Plan sehr viele Menschen, die zum Teil bisher, ich sag mal, nicht zusammengearbeitet haben, aber unter ihrer Führung bereit sind, das Wagnis einzugehen. Weil es wusste ja auch keiner, ob das wirklich gelingt, was sie da vorhat. Aber sie vertrauen dieser Frau, die offensichtlich einen so, ich sag mal, seriösen und glaubwürdigen Eindruck vermittelt, dass sie ein Kriegsheer in die Schlacht gegen die Römer führt. Und das muss man auch noch mal erwähnen. Die Römer, die römischen Legionen waren zur damaligen Zeit das Nonplusultra. Das war das beste Heer der Welt. Also das weiß jeder, der einmal einen Asterix- und Obelix-Comic aufgeschlagen hat. Das waren perfekt choreografierte Soldatenheere. Wir alle kennen diese Schildformation, die Schildkröte und wie sie alle heißen. Die waren Das war das Beste, was es an Kriegsführung zur damaligen Zeit weltweit gab. Und die Kelten, muss man auch dazu sagen, die hatten, also die, das war eher so ein, ich sag mal, unstrukturierter Haufen, die mit lautem Gebrüll und wilder Kriegsbemalung Angst und Schrecken verbreiteten. Aber die waren ja nicht so sortiert, nicht so strategisch geschult, wie es die römischen Legionen waren. Und ich meine, letztendlich, ich hätte es Boudica auch gewünscht, dass sie das, dass sie diese finale Schlacht gewinnt, aber da konnte ich ja nun mal jetzt die Geschichte nicht verändern. Aber es ist ja eigentlich auch gar nicht so überraschend, dass die Römer, einfach weil sie so klug strukturiert und organisiert sind, obwohl sie in einer Minderheit agieren, aber dass sie dann doch irgendwie gewinnen. Und wenn man weiß, dass diese römischen Besatzer als übermächtig galten, finde ich es noch mal bemerkenswerter, dass diese Frau gesagt hat, nein, wir stehen auf, gemeinsam schaffen wir das, vielleicht, hoffentlich. Und dass alle sich auf dieses Wagnis eingelassen haben, also Freiheit oder Tod ist da natürlich auch der Schlachtruf, dass man nicht länger in den römischen Ketten leben will. Also entweder sprengt man diese Ketten und ist danach frei, oder man findet den Tod. Das hat mir sehr imponiert und imponiert mir immer noch an Boudica. Also diese Form von, im Grunde von Selbstermächtigung. Ja. Also das ist ja Female Empowerment par excellence. Mhm. Das ist einfach eine starke Figur. Es ist einfach, es klingt abgedroschen, aber es ist einfach eine starke Frau. Es ist so.
Ja, Und zumindest hat sie für anerkennendes, wie kriegen wir das hin? Guck dir an, wie viele Leute da jetzt auf uns zu rennen, wie sollen wir das schaffen? Also für Zweifel gesorgt und auch für, ja, Respekt, ne? Ende will natürlich der römische Heerführer, du musst mich entschuldigen, weil ich bin mit der Terminologie da nicht so richtig firm, der hat ja dann auch gesagt, ich will ihren Körper haben, das ist ja dann offensichtlich nicht geglückt. Also das ist so zumindest der Triumph, der am Ende bleibt, dass ihr Körper nicht lebend oder tot, er wollte sie ja eigentlich lebend haben. Diesen Triumph gönnst du als Hörspielautorin den Römern nicht, dass sie den Körper von Boudica bekommen. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Ich hoffe, wir haben euch genug neugierig gemacht. Erstens zu dieser Frau, falls ihr weiter recherchieren wollt. Zweitens natürlich zu diesem fantastischen Hörspiel, was dir und euch da wieder gelungen ist. Und jetzt natürlich die Frage, was können wir als nächstes von dir erwarten? Hast du dir wieder eine Frau ausgesucht? Wird es wieder zum Hören geben? Du hast jetzt vorhin erzählt von einem Film, der Drehstart ist.
Genau.
Ne? Aber mich interessiert natürlich besonders und uns, gibt es noch eine weitere starke Frauenfigur, die du entwickeln und hörbar machen wirst?
Ich wünschte, es wäre so. Und man weiß ja in dieser Branche nie, was passiert. Da tun sich ja manchmal Türchen auf, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Aber Stand jetzt, also ich habe durchaus weitere starke Frauen recherchiert. Ich habe auch Konzepte eingereicht. Bisher kam leider, zumindest was diese starke Frauenreihe beim WDR angeht, kam es leider noch nicht zu einem Folgeprojekt. Ich darf andere schöne Hörspiele schreiben, aber jetzt nach Anne Bonny und Boudica gibt es noch keine dritte Frau, die ich erzählen darf, obwohl ich zwei wirklich, wie ich finde, heiße Favoritinnen hätte, die ich unfassbar gerne erzählen würde. An mir liegt's nicht. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich würde sofort loslegen wollen.
Wenn man Anne Bonny und Boudica zu Ende gehört hat, dann und noch Bock auf Römer hat, da kann man dann in die Anno-Story reinhören, wenn man denn noch möchte. Und wir drücken natürlich ganz feste die Daumen für die Umsetzung einer weiteren Frau, die hörbar den Weg zu uns findet. Insofern bleibt mir jetzt vielleicht nur noch abschließend die Frage, ich hätte hier noch aufgeschrieben, würdest du dich als Feministin bezeichnen, aber das ist hat sich, glaube ich, einigermaßen erledigt, diese Frage, sondern würde dich fragen, auch aus Female Empowerment, wie du es gerade beschrieben hast von Boudica, gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen noch mitgeben möchtest? So, vielleicht aus deiner Rolle als Drehbuch- und Hörspielautorin, die in die Filmbranche gehen wollen, oder für eine Führungspersönlichkeit, irgendwas, wo du denkst, das ist jetzt nochmal ein guter Aufruf oder Abschluss für diese Folge.
Also, das muss ich mir auch ganz häufig sagen, dranbleiben. Das Leben ist nicht immer einfach und Frust kennen wir alle und Hürden und Schwierigkeiten und mangelnde Unterstützung, aber dranbleiben. Also wenn man was hat, was man liebt, oder wenn man was hat, woran man glaubt, oder wenn man was hat, was man erzählen will, kreieren will, machen will, bauen will, wie auch immer sich mitteilen möchte, in welcher Form auch immer, dranbleiben. Weil wenn man nicht dranbleibt, also dann ist wirklich vorbei. Mhm. Dranbleiben. Stark bleiben. Dranbleiben.
Und vielleicht, wenn man auf jeden Fall Menschen an der Seite hat, ne? Du hattest vorhin auch gesprochen von auch in der Familie, manchmal hilft es auch, mit Leuten zu tun zu haben, die gar nichts mit dieser Branche zu tun haben, aber das Dranbleiben, dass man das nicht immer alleine schafft, sondern dass da auch dann Menschen durchaus mal unterstützen dabei oder ein offenes Ohr haben. Und man merkt es dir ja an, wie du für deinen Beruf brennst und das Geschichten erzählen und so. Das ist natürlich auch ein großes Glück. Und trotzdem kann es sehr frustrierend sein, wenn man schon so brennt und weiterkommen möchte, dass man das dann nicht umsetzen kann oder es einfach irrsinnig lange dauert. Häufig gibt es ja auch Menschen, die das noch gar nicht wissen. Und auch da würde ich sagen, dranbleiben. Es gibt das Element, das man für sich findet. Und manchmal hilft auch da ein Gespräch mit jemandem, der einen auf neue Ideen bringt. Liebe Anne, das war wieder ganz wundervoll, mit dir zu sprechen. Guck mal, jetzt ist das Kölsche gar nicht mehr so richtig durch, oder sagen wir mal, das Rheinländer. Bei mir ist es ja immer der Versuch, so zu sprechen. Ich komme ja eigentlich eher aus dem Norden, aber ich liebe es halt sehr. Es war, obwohl wir im Hochdeutschen geblieben sind, ganz, ganz wundervoll, mit dir über diese starke Frauenfigur oder die Figuren zu sprechen, wie du arbeitest, wie das hörbar gemacht wird. Ich finde, das ist schon sehr, sehr, sehr wieder rübergekommen, wie du das liebst. Und ich bin auch sehr gespannt, was jetzt als nächstes von dir kommt, ob auditiv oder audiovisuell, egal. Und wenn es soweit ist, dann laden wir dich gerne wieder ein. Dann ist vielleicht Kim auch mal dabei. Grüße gehen raus an Kim, die dich herzlich grüßen lässt. Die ist beruflich unterwegs.
Vielen Dank. Liebe Grüße zurück.
Und bis dahin würde ich sagen, genau, mir bleibt noch zu sagen, in der nächsten Folge wird es um die rumänische Juristin Laura Kövesi gehen, die seit 2021 EU-Generalstaatsanwältin ist. Warum wir sie ausgewählt haben und was uns an ihr so fasziniert, das hört ihr dann nächste Woche, aber in dieser Woche vielleicht einfach noch mal ein bisschen Budika und Anne Bonny hören. Liebe Anne, herzlichen Dank und ich sag mal tschö mit Ö und wir sehen und hören uns wieder. Ne?
Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Es war ganz großartig. Dankeschön.
Danke dir. Ne? Bis bald und euch da draußen bleibt gesund und munter. Tschüss.